Hallo, es freut mich ganz besonders, dich zu dieser außergewöhnlichen Folge begrüßen zu dürfen. Außergewöhnlich ist diese Folge auch für mich, vor allem deshalb, weil sie zu jenen zählt, die eigentlich verschollen waren. Die Gründe für das Verschwinden von insgesamt 27 Folgen und die Neuauflage von Robustglücklich habe ich in deren ersten Folge erklärt. Seit dem Verschwinden dieser Folgen gingen bei mir wirklich sehr viele Anfragen ein, ob denn diese Folgen wirklich endgültig verschollen seien. Und ich musste dies stets bestätigen. Dennoch hast du nun die Gelegenheit, insgesamt 7 der alten Folgen zu hören. Warum? Nun, einer meiner treuen Hörer hat sich bei mir gemeldet und sagte mir, dass er damals jene ersten Folgen heruntergeladen hat. Jene Folgen, die noch keine dieser bedenklichen Stimmen beinhalteten, die zu deren Löschung führten. Er schickte sie mir zu, mit der Bitte, sie doch wieder zu veröffentlichen. Und nachdem ich wirklich so oft nach diesen Folgen gefragt wurde und sie keinerlei Überarbeitung bedürfen, stelle ich sie nun wieder online. Also viel Freude beim Wieder- oder beim ersten Mal hören.
Robust glücklich. Resilienz durch Stoizismus. Der Podcast von und mit Dietmar Gumprecht.
Hallo und herzlichen Dank, dass du mich wieder in dein Ohr und in deinen Tag einlädst. In der heutigen Episode sprechen wir über ein Thema, das allen Lebensbereichen innewohnt und uns doch manchmal beunruhigt. Die Vergänglichkeit. In der letzten Episode haben wir über die Macht der Gegenwart gesprochen und wie das Hier und Jetzt uns hilft, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Nun, Vergänglichkeit ist ein unzertrennlicher Teil dieses Gegenwärtigen. Alles, was existiert, hat einen Anfang und ein Ende, eine Geburt und einen Tod. Es ist ein ewiger Kreislauf, der ständigen Wandel mit sich bringt. Wir haben gelernt, dass das Jetzt einen unglaublichen Wert hat. Dass es das Einzige ist, was wirklich existiert. Nun, in diesem Jetzt fließt die Zeit unaufhörlich. Von Sekunde zu Sekunde, von Moment zu Moment. Die Vergänglichkeit, diese unausweichliche Kraft, ist eine natürliche Komponente des Lebens. Alles, was wir kennen, alles, was existiert, hat einen Anfang und ein Ende. Das mag zunächst beunruhigend erscheinen, aber wenn wir genauer hinschauen, erkennen wir, dass Vergänglichkeit das Element ist, das Leben ermöglicht. Es ist wie der Fluss, der ständig fließt und sich nie wiederholt, aber gerade in dieser stetigen Bewegung und Veränderung liegt die Schönheit. Geburt und Tod, Anfang und Ende, das sind zwei Seiten derselben Medaille, die das Leben prägen. Alles in der Natur folgt diesem Kreislauf. Der Wechsel der Jahreszeiten, das Aufgehen und Untergehen der Sonne, der Zyklus von Wachstum und Zerfall. Denn wahrhaftig, ohne Ende gibt es keinen Raum für Neuanfänge. Ohne das Sterben des Alten kann das Neue nicht geboren werden. In jedem Abschied liegt die Möglichkeit für ein Wiedersehen. In jeder Veränderung die Chance für Wachstum und Transformation. Vergänglichkeit bringt uns auch eine wichtige Lektion bei. Den Wert der Dankbarkeit. Wenn wir wissen, dass alles vergänglich ist, lernen wir jeden Moment, jede Begegnung, jede Erfahrung zu schätzen. Wir lernen, das Jetzt vollständig zu umarmen und das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen anzunehmen. So sehen wir, dass die Vergänglichkeit nicht nur ein unzertrennlicher Teil der Gegenwart ist, sondern eine Grundlage unseres Daseins. Sie erinnert uns daran, dass das Leben ein ständiger Fluss von Veränderungen und Wandel ist. Indem wir diese Wahrheit anerkennen und umarmen, können wir die Fülle des Lebens wirklich erfahren und schätzen. Manchmal kann die Vorstellung der Vergänglichkeit unangenehm oder sogar beängstigend sein. Wir klammern uns an Dinge, Menschen und Umstände in der Hoffnung, sie würden für immer so bleiben, wie sie sind. Aber die Wahrheit ist, nichts bleibt ewig gleich. Und das ist völlig in Ordnung, denn der ständige Wandel ist das, was das Leben so spannend und voller Möglichkeiten macht. Vergänglichkeit lehrt uns, jeden Moment zu schätzen. Wenn wir verstehen, dass nichts für immer bleibt, lernen wir das jetzt mehr zu schätzen. Jeder Moment wird wertvoller, weil wir wissen, dass er nicht wiederholt werden kann.
Ein Strom des Werdens, in dem eins das andere jagt, ist die Zeit. Denn ein jegliches Ding, verschlungen ist's kaum, da es aufgetaucht. Aber kaum ist es dahin, trägt die Woge schon wieder ein anderes her. Doch auch dieses wird weggeschwemmt.
In der Auseinandersetzung mit der Disziplin des Begehrens, in der wir uns immer noch befinden, haben wir uns in einer Folge mit dem Begehren nach materiellen Gütern beschäftigt. Wir haben gesehen, dass die Stoiker dieses Begehren zu den unnatürlichen Begehren zählen. Vielleicht ist aber gerade dieses Begehren nach materiellem Mehr eine, wenn auch erfolglose, Strategie, um uns von unserer Vergänglichkeit und von der Vergänglichkeit aller Dinge abzulenken. Tatsächlich scheint unsere moderne Konsumgesellschaft diesen Eindruck zu bestätigen. Viele Menschen streben nach materiellem Besitz, als ob sie durch das Ansammeln von Dingen eine Art von Unsterblichkeit oder zumindest Beständigkeit erreichen könnten. Dabei ist es eine Illusion zu glauben, dass materielle Dinge uns vor der Vergänglichkeit schützen könnten. Obwohl diese Gegenstände uns ein Gefühl der Sicherheit und Stabilität vermitteln können, sind sie selbst nicht dauerhaft. Sie können kaputt gehen, verloren gehen oder ihre Bedeutung für uns verlieren. Hinzu kommt, dass das Streben nach immer mehr und immer neuen Dingen oft zu einer unaufhörlichen Spirale des Begehrens führt, die uns niemals wirklich zufriedenstellen kann. Stattdessen kann das ständige Streben nach materiellen Besitztümern uns tatsächlich von den wirklich wichtigen Aspekten des Lebens ablenken. Von unseren Beziehungen, von unseren Tugenden, von der Schönheit und der Vergänglichkeit des Augenblicks. Es kann uns auch davon abhalten, die tieferen Ebenen unseres eigenen Selbst zu erkunden und zu verstehen, was uns wirklich erfüllt und zufriedenstellt. Darüber hinaus lenkt uns die Fixierung auf materielle Dinge von einer der wichtigsten Lehren der Vergänglichkeit ab. Die Erkenntnis, dass das, was wirklich zählt, nicht unsere materiellen Besitztümer sind, sondern die Erfahrungen, die wir machen, die Beziehungen, die wir pflegen und die Liebe und Freundlichkeit, die wir anderen entgegenbringen. Anstatt also zu versuchen, die Vergänglichkeit durch den Besitz materieller Dinge zu umgehen, könnten wir uns darauf konzentrieren, die Vergänglichkeit anzunehmen und sie als einen natürlichen und wertvollen Teil des Lebens zu erkennen. Dies könnte uns dabei helfen, ein tieferes Gefühl der Zufriedenheit und Erfüllung in unserem Leben zu finden. Epiktet riet dazu:
Bei allem, was du anziehen findest, was dir Nutzen bringt oder woran du hängst, solltest du dir stets sagen, wie es eigentlich ist. Wobei du bei den unscheinbarsten Dingen anfangen solltest. Hängst du also an einem Krug, so sag dir, ich hänge an einem Krug. Wenn er dann zerbricht, wirst du nicht bekümmert sein.
Es ist auch eine Erinnerung daran, dass Schwierigkeiten und Herausforderungen vorübergehen werden. So wie das alte Sprichwort sagt, auch dies wird vergehen. So wie die guten Zeiten nicht ewig halten, so werden auch die schlechten Zeiten vorbeigehen. Und dieser Gedanke kann uns Trost spenden in schwierigen Zeiten. Aber wie mit der Vergänglichkeit umgehen, ohne von ihr überwältigt zu werden? Wie können wir das Unvermeidliche akzeptieren und trotzdem ein erfülltes und sinnvolles Leben führen? Das sind die Fragen, die wir in dieser Episode beantworten wollen. Bleib also dran. Während wir in diesem Abenteuer der Selbsterkenntnis und des Wachstums weiter voranschreiten. Lass uns gemeinsam erkunden, was Vergänglichkeit für uns bedeutet und wie wir sie zu unserem Vorteil nutzen können. Ich habe eine düstere Nachricht für dich. Für alles, was du tust, wird es ein letztes Mal und einen letzten Ort geben. Das ist eine direkte Folge deiner Sterblichkeit, denn du wirst eines Tages sterben. Es wird ein letztes Mal geben, dass du deine Schuhe zubindest, deine Steuern zahlst und Schokolade isst. Es wird ein letztes Mal geben, dass du dir die Zähne putzt, deinen Kopf auf ein Kissen legst und deine Augen schließt. Es wird auch ein letzter Atemzug sein, den du machst. Selten wissen Menschen, dass sie etwas zum letzten Mal tun. Das ist der Fall, wenn ein zum Tode verurteilter Gefangener seine letzte Mahlzeit zu sich nimmt. Meistens tun Menschen jedoch etwas, ohne zu wissen, dass sie es zum letzten Mal tun werden. Stattdessen handeln sie in der Annahme, dass sie die Sache in der Zukunft wieder tun werden. Und vielleicht noch viele hunderte Male. Denk an das letzte Mal, dass du Tempelhüpfen gespielt hast. Das letzte Mal, als du mit einem Telefon mit Drehscheibe telefoniert hast. Und das letzte Mal, dass du ein Dokument auf einer Schreibmaschine geschrieben hast. War dir damals klar, dass es das letzte Mal war, dass du diese Dinge tun würdest? Klar, diese Beispiele werden dir überhaupt nichts sagen, wenn du ab den 2000er Jahren geboren bist, aber du findest sicher eine Entsprechung dafür. Mach dir auch klar, dass es möglich ist, dass du zum letzten Mal Schokolade gegessen hast. Ich hoffe inständig, dass das nicht der Fall ist, aber das wird die Zeit zeigen. Einige Zuhörer und Zuhörerinnen könnten an dieser Stelle meine Annahme in Frage stellen, dass Menschen sterblich sind. Was ist denn mit dem Himmel? Du wirst um Einlass bitten und du kannst nicht nur weiterhin die Dinge tun, die du auf Erden getan hast, sondern du hast noch dazu eine Ewigkeit Zeit, sie zu tun. Der letzte Atemzug, den du vor deinem Tod getan hast, mach dir keine Sorgen. Ihm werden im Himmel unendlich viele weitere Atemzüge folgen. Außerdem kannst du im Himmel so viel Schokolade essen, wie du willst. Wäre das nicht himmlisch? Obwohl die Vorstellung, dass du im Himmel für immer tun kannst, was du willst, ziemlich verbreitet ist. Es ist nicht klar, ob ein solcher Himmel ein glücklicher Ort wäre. Seine Bewohnerinnen und Bewohner könnten schließlich alles für selbstverständlich halten. Sie könnten so enden wie die Figur, die Bill Murray in dem Film Und täglich grüßt das Murmeltier spielt. Aus stoischer Sicht hat es einen Vorteil, wenn man weiß, dass man nur noch x Tage zu leben hat, wobei der genaue Wert von x unbekannt ist. Wenn dir nur noch endlich viele Tage bleiben, erhöht sich die Chance, dass du den vollen Wert dieser Tage ausschöpfen kannst. Das wäre nicht der Fall, wenn du wüsstest, dass es immer einen Morgen geben würde, um Dinge zu tun, die du heute versäumt hast. Stell dir vor, dass das Wissen, dass du etwas zum letzten Mal tust, einen großen Einfluss auf die Erfahrungen haben kann. Betrachte zum Beispiel den Unterschied zwischen dem Besuch eines Lieblingsrestaurants in der Annahme, dass du es in der Zukunft jederzeit wieder besuchen kannst, und dem Besuch deines Lieblingsrestaurants, das geschlossen hat. Betrachte auch den Unterschied zwischen einem Kuss, den du deinem Geliebten oder deiner Geliebten gibst, wenn du dich auf den Weg zur Arbeit machst, und einem Kuss, den du deinem Geliebten oder deiner Geliebten gibst, wenn du dich auf eine potenziell gefährliche Reise begibst, wenn du dich auf den Weg machst. Der Soldat, der den Abschiedskuss gibt, tut dies jedoch in dem Wissen, dass es sein letzter sein könnte, weil er weiß, dass er in den nächsten Monaten sterben könnte. Was bedeutet, dass dies sein letzter Kuss sein würde und weil er weiß, dass die Frau, die er küsst, sich in den Monaten, in denen sie getrennt sind, niemand anderen verlieben könnte. Was bedeutet, dass dies der letzte Kuss sein würde, den er mit ihr teilt? Okay, ich weiß, das sind traurige Gedanken und ich weiß, dass, wenn ich darüber spreche, Gefahr laufe, die Vorstellung zu verstärken, dass die Stoiker ein Haufen düsterer Spinner waren. Diese Vorstellung ist jedoch ein ziemlich großer Irrtum. Ja, die Stoiker ermutigen uns, regelmäßig traurige Gedanken zu haben, aber sie wollen uns damit nicht traurig machen, sondern uns aufmuntern. Eine der großen psychologischen Einsichten der Stoiker war die Erkenntnis, dass wir das Leben, das wir führen, mehr zu schätzen wissen, wenn wir es uns erlauben, kontrolliert traurige Gedanken zu haben, was wiederum das Leben angenehmer macht. Wenn wir uns das Leben antiker Stoiker ansehen, stellen wir fest, dass sie nicht düster, sondern fröhlich waren. Diese Einsicht liegt der stoischen Technik zugrunde, die als negative Visualisierung oder Praemeditatio Malorum bekannt ist und die ich in anderen Folgen in diesem Podcast schon beschrieben habe. Der Grundgedanke ist, dass du deine Chance, glücklich zu sein, erhöhst, wenn du dir regelmäßig vorstellst, etwas zu verlieren, das du besitzt. Zum Beispiel deinen Job, deine Gesundheit oder dein Kind. Du erlaubst dir, einen flackernden Gedanken über den Verlust zu haben und kehrst dann zu deinem gewohnten Leben zurück. Du wirst feststellen, dass du Dinge, die du vorher für selbstverständlich gehalten hast, zu schätzen weißt und sogar umarmen kannst. Eine andere stoische Meditation ist die Letztes Mal-Meditation. Und sie beruht auf einer ähnlichen psychologischen Erkenntnis. Ich habe die Letzte Mal-Meditation von William Irvine und Sam Harris übernommen und für mich angepasst. In meinem Buch Robust Glücklich wird sie ausführlich beschrieben. Wir können nicht nur unsere Wertschätzung für etwas oder jemanden erhöhen, indem wir uns sein Verschwinden vorstellen, sondern auch unsere Wertschätzung für eine Handlung steigern, indem wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass wir sie zum letzten Mal tun. Wie bei der negativen Visualisierung. Wenn du das tust, denke an die Möglichkeit, dass es das letzte Mal ist, dass du es tust. Du wirst wahrscheinlich feststellen, dass sowohl die Schokolade als auch der Kuss merklich süßer sind, wenn du an das letzte Mal denkst. Du investierst gleichzeitig in eine Erfahrung mit besonderer Bedeutung und richtest deine Aufmerksamkeit auf diese Erfahrung. Als Ergebnis wirst du feststellen, dass du im Moment lebst. Was für ein sensationelles Gefühl. Wir haben uns in der letzten Folge mit der Macht der Gegenwart beschäftigt. Da diese Macht unmittelbar mit der Vergänglichkeit zusammenhängt, lass mich hier abschweifen, um nochmals über das Leben im Moment zu sprechen. Wenn du schon einmal meditiert hast, weißt du, wie schwer es ist, im Moment zu bleiben. Auch wenn du dich auf deinen aktuellen Atem konzentrierst, wirst du feststellen, dass deine Gedanken abdriften. Manche von ihnen driften in die Vergangenheit ab. Du denkst an etwas, das jemand gestern zu dir gesagt hat. Andere Gedanken schweifen in die Zukunft ab. Du überlegst, was du zum Abendessen wirst. Es gibt eine evolutionäre Erklärung für dieses zeitliche Abdriften. Wir Menschen sind darauf programmiert, über die Vergangenheit nachzudenken, damit wir aus ihr lernen können. Ebenso sind wir darauf programmiert, an die Zukunft zu denken, damit wir planen können, indem wir an die Vergangenheit und an die Zukunft denken. Unsere evolutionären Vorfahren erhöhten so ihre Chance zu überleben und sich fortzupflanzen. Stell dir einen frühen Menschen vor, nennen wir ihn Karl, dem es leicht fiel, im Moment zu bleiben und dem es schwer fiel, an die Vergangenheit oder die Zukunft zu denken. Deshalb konnte er vollkommen glücklich sein. Er saß auf einem Felsen, starrte auf die Savannen Afrikas und dachte, ist das nicht wunderbar? Die Zufriedenheit mit seinem Dasein ist bewundernswert, aber in der Savanne Afrikas hätte er dafür einen hohen Preis zu zahlen. Es würde gleichzeitig Karls Chancen erhöhen, gefressen zu werden, und seine Chance, seine nächste Mahlzeit zu finden, würde sinken. Karl wäre wahrscheinlich gestorben, bevor er Nachkommen gezeugt hätte. Die Sache ist die, dass wir nicht mehr in der Savanne von Afrika leben. Wir leben meist in Städten, in denen es äußerst unwahrscheinlich ist, gefressen zu werden und in denen unsere größte Sorge bei der Ernährung nicht darin besteht, ob wir unsere nächste Mahlzeit bekommen, sondern ob wir während dieser Mahlzeit zu viel essen. Die Letztes Mal-Meditation ermöglicht es uns, unsere evolutionäre Programmierung vorübergehend zu umgehen. Anstatt über Dinge nachzudenken, die bereits geschehen sind und über Dinge, die wahrscheinlich noch geschehen werden, denken wir darüber nach, was gerade mit uns geschieht. Dadurch leben wir für einen Moment in diesem Moment und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir das, was wir gerade tun, auch genießen können. Ich möchte dich dazu einladen, mit dem letzten Mal zu experimentieren und zu zufälligen Zeiten am Tag daran zu denken. Halte bei dem, was du gerade tust, inne, um zu erkennen, dass du es ein letztes Mal tun wirst. Und halte inne, um die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass du es jetzt zum letzten Mal tust. Wie wir gesehen haben, kann die Meditation über das letzte Mal zu einer dramatischen Veränderung deiner Perspektive führen. Als Teil meiner stoischen Praxis habe ich einen neuen Weg entdeckt, um Spaß zu haben, indem ich das mache, was ich als letztes Mal zurücksetzen bezeichne. Lass mich das erklären. Während der pandemiebedingten Abriegelung begann meine Frau und ich viele lange Spaziergänge in unserer Nachbarschaft zu machen. Und weil die Kinder in der Nachbarschaft ebenfalls abgeriegelt waren, fingen sie an, vor ihren Häusern zu spielen. Und sie spielten oft auch auf dem Gehsteig mit Kreide. Bei einem Spaziergang stießen meine Frau und ich auf ein grob gezeichnetes Tempelhüpfenspiel. Und in dem Moment erkannte ich, dass dies aus stoischer Sicht eine einmalige Gelegenheit war. Ich hatte das letzte Mal vermutlich im Alter von 6 oder 7 Jahren Tempelhüpfen gespielt. Und hier bot sich mir die Chance, mein letztes Mal zu wiederholen. Vergänglichkeit ist eine universelle und unausweichliche Wahrheit. Sie ist das Prinzip, das die Natur und das Leben selbst bestimmt. Alles um uns herum, einschließlich uns selbst, wird eines Tages vergehen. Dieses Wissen ist unangenehm und schwer zu akzeptieren. Als Menschen neigen wir dazu, die Realität der Vergänglichkeit zu ignorieren oder sie weit weg von uns zu schieben. Aber lass uns einen Moment innehalten und uns fragen, warum tun wir das? Es ist doch die grundlegende Natur des Lebens, dass alles, was geboren wird, auch vergeht. In der Natur gibt es keinen Stillstand, sondern ständigen Wandel und Veränderungen. Blumen blühen und verwelken, Jahreszeiten kommen und gehen, selbst die Berge, die seit Jahrtausenden bestehen, erodieren und verändern sich im Laufe der Zeit. Das ist die wunderschöne, aber auch herausfordernde Wahrheit des Lebens. Seine Vergänglichkeit. Die Stoiker in ihrer pragmatischen Weisheit haben die Unvermeidbarkeit der Vergänglichkeit anerkannt und sie als eine Chance zur Entwicklung zum Wachstum gesehen. Sie argumentierten, dass das Leiden nicht aus der Vergänglichkeit selbst resultiert, sondern aus unserer Unfähigkeit, sie zu akzeptieren. Wir leiden, weil wir uns an Dinge klammern, die von Natur aus vergänglich sind. Wir streben nach dauerhaftem Glück in einer Welt, die von Natur aus vergänglich ist. Wir weigern uns dabei beharrlich, die offensichtliche Vergänglichkeit anzunehmen. Vielmehr noch, wir wollen sie nicht mal wahrnehmen. Ich finde, das wird auch in einem relativ neuen Kulturphänomen deutlich, das ich in meinem Buch Ästhetik des Unbenutzten nenne. Diese Kultur des Unberührten, des immer Neuen, hat sich in unseren Alltag festgesetzt. Unser Smartphone in einer robusten Schutzhülle, das Auto, das wir so vorsichtig bewegen, um bloß keinen Kratzer zu riskieren, oder die makellose Küche, in der wir doch eigentlich täglich unsere Mahlzeiten zubereiten. Sie alle sollen den Schein des Unbenutzten bewahren. Sie sollen wie neu erscheinen, unabhängig davon, wie viel Zeit tatsächlich seit ihrem Kauf vergangen ist. Ist das nicht ein absurder Versuch, der unausweichlichen Vergänglichkeit ein Schnippchen zu schlagen? Ist es nicht merkwürdig, dass wir uns so sehr an Dinge erfreuen, die keine Spur des Lebens zeigen? Die kein Zeichen der Vergänglichkeit tragen? Die Vergänglichkeit. Sie ist doch das, was uns alle verbindet, was jeden Moment und jedes Leben einzigartig macht. Diese Tendenz, das Unbenutzte zu schätzen und das Altern zu vermeiden, ist mittlerweile tief in unserer Gesellschaft verwurzelt. Wir ersetzen unsere Smartphones, Computer und Autos oft weit bevor sie ihre Lebensdauer erreicht haben, nur um das neueste Modell zu besitzen. Wir scheuen uns vor den natürlichen Spuren des Gebrauchs und streben danach, alles so neu wie möglich erscheinen zu lassen. Doch ist das nicht ein Kampf gegen die Natur der Dinge selbst? Ein Kampf, den wir letztlich nicht gewinnen können? Wir versuchen, die Zeit einzufrieren und den Prozess des Alterns zu stoppen, als könnten wir auf diese Weise die Vergänglichkeit aller Dinge ignorieren. Doch die Zeit schreitet unerbittlich voran und mit ihr die natürliche Abnutzung und Alterung unserer Besitztümer. Und anstatt diese Realität zu akzeptieren, sind wir bestrebt, sie zu verbergen und zu verdrängen. Aber stell dir nun eine andere Perspektive vor, eine, die nicht von Ablehnung und Verleugnung, sondern von Akzeptanz und Wertschätzung geprägt ist. Stell dir vor, du könntest die Vergänglichkeit als Teil des natürlichen Flusses des Lebens ansehen, anstatt sie zu fürchten. Du könntest lernen, die Schönheit des Alterns und des Gebrauchs in den Dingen um dich herum zu sehen, anstatt sie zu meiden. Du könntest die Abnutzungsspuren auf deinem Smartphone, deinem Auto oder in deiner Küche als Zeichen von gelebten Erfahrungen und wertvollen Erinnerungen betrachten, anstatt sie als Makel zu sehen. In dieser Perspektive liegt eine tiefe Weisheit, die sowohl von den Stoikern als auch von den Buddhisten geteilt wird. Beide Lehren ermutigen uns, die Vergänglichkeit als grundlegendes Prinzip des Universums anzunehmen. Sie lehren uns, dass der Widerstand gegen die unausweichliche Natur des Vergänglichen nur zu Leiden und zu Unzufriedenheit führt. Aber indem wir die Vergänglichkeit akzeptieren und schätzen, können wir einen tieferen Sinn im Hier und Jetzt finden und ein erfüllteres und zufriedeneres Leben führen. Diese Kultur des ewig Neuen ist kein Zufall, sondern das Ergebnis bewusster Strategien von Unternehmen, die darauf abzielen, unseren Konsum anzukurbeln. Große Konzerne wie Apple haben diese Ästhetik perfektioniert und uns durch raffiniertes Design und Marketing dazu verleitet, uns stets nach dem neuesten Modell zu sehnen. Jede neue Produktgeneration wird als bahnbrechend und unverzichtbar dargestellt, was dazu führt, dass wir unsere voll funktionsfähigen Geräte oft weit vor ihrem tatsächlichen Lebensende austauschen. Diese Ästhetik des Wie-Neu-Aussehens ist aber nicht nur auf Smartphones und andere Hightech-Produkte beschränkt. Sie hat auch andere Bereiche unseres Lebens infiltriert. Von der Mode über das Innendesign bis hin zu den Autos, die wir fahren. Sie vermittelt die Illusion von Beständigkeit und Zeitlosigkeit. Und wir kaufen bereitwillig in dieser Illusion ein, in der Hoffnung, dem unausweichlichen Prozess der Vergänglichkeit ein Schnippchen zu schlagen. Doch wenn wir einen Schritt zurücktreten und diese Kultur des immer Neuen kritisch hinterfragen, müssen wir uns fragen, ob sie nicht eine tiefgreifende Entfremdung von unserer menschlichen Natur und der Natur im Allgemeinen zum Ausdruck bringt. Indem wir den natürlichen Prozess des Alterns und der Abnutzung leugnen und verdrängen, verlieren wir den Kontakt zur Realität des Lebens und zur Zyklik der Natur. Dieser Wunsch nach dem Immerneuen, dem Unberührten, ist ein Ausdruck unserer tief verwurzelten Angst vor der Vergänglichkeit, unseres Wunsches, der Zeit zu trotzen und das Unvermeidliche hinauszuschieben. Doch indem wir diesen Wunsch kultivieren und ihm nachgeben, entfernen wir uns immer mehr von der Wahrheit unserer Existenz und von der natürlichen Welt, die uns umgibt. Es ist an der Zeit, dass wir diese Kultur des Immerneuen in Frage stellen und uns eine andere, authentischere und nachhaltigere Art des Lebens und des Konsums vorstellen. Eine Art des Lebens, die die Vergänglichkeit als Teil der natürlichen Ordnung akzeptiert und die die Spuren des Gebrauchs und des Alterns nicht als Makel, sondern als Zeichen von Leben und Erfahrung betrachtet. Eine solche Umstellung würde nicht nur unsere eigene Zufriedenheit und unserem Seelenfrieden zugutekommen, sondern auch dazu beitragen, die natürliche Welt, die wir so sehr zu vergessen scheinen, zu schützen und zu bewahren. An dieser Stelle möchte ich dich mitnehmen auf eine kleine Reise. Eine Reise in die Welt der japanischen Ästhetik. Eine Reise ins Herz der Vergänglichkeit. Wir tauchen ein in die Philosophie des Wabi-Sabi. Vielleicht hast du von diesem Konzept gehört, vielleicht ist es dir aber auch neu. Wabi-Sabi ist mehr als nur eine ästhetische Vorliebe. Es ist eine Lebenseinstellung, eine Art und Weise, die Welt zu betrachten. Und es könnte ein kraftvoller Gegenentwurf zu unserer Begeisterung für das Neue und Makellose sein. Und um dieses Konzept näher kennenzulernen, habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Karin Ulrike Soiker ist Künstlerin und Philosophin. Sie hat sich intensiv mit dem Wabi-Sabi-Konzept auseinandergesetzt. Hallo Karin, ich freue mich ganz besonders, dass du heute mit dabei bist. Könntest du dich und dein Schaffen unseren Hörern und Hörerinnen ein wenig vorstellen?
Ja, sehr gerne. Danke für deine Einladung. Ja, ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Karin Ulrike Soiker. Ich bin Künstlerin und Philosophin. Künstlerin, ich habe mich sehr lange oder auch immer noch mit abstrakter Malerei beschäftigt. Mittlerweile in letzter Zeit tatsächlich aber dann auch in anderen Bereichen gearbeitet. Ich habe zum Beispiel eine zeitgenössische Interpretation des I Ching geschrieben oder aber auch mal eine Videoarbeit gemacht, kürzlich zum Thema Tod und Sterben. Da habe ich Interviews geführt mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern aus dem Bereich Hospiz und Palliativ. Daneben habe ich Philosophie studiert und zwar eigentlich erst kürzlich, 2015 bis 2021, weil ich immer schon über meine Bilder nachgedacht habe und ich wollte dieses Nachdenken und auch Schreiben auf solide Füße stellen. Also habe ich ein ganzes Philosophiestudium absolviert, worüber ich sehr glücklich bin, jetzt rückblickend. Manchmal ist die Philosophie für mich wie eine Selbstverteidigungstechnik. Früher, wenn Leute kamen und mich von irgendwas überzeugen wollten, dann habe ich manchmal einfach nicht das Handwerkszeug gehabt, um meinen eigenen Standpunkt zu vertreten und den Standpunkt der anderen zu demontieren. Das habe ich jetzt. Also in der Philosophie lernt man nachdenken und weiß, wie bestimmte Argumente zustande kommen. Und wenn mir jemand ein Argument vorträgt, dann kann ich sehr schnell einschätzen, ob es tatsächlich solide ist oder eben auf tönernen Füßen steht und dann dort einhaken, wo ich mir denke, dieses Argument hat Schwächen. Schauen wir uns die mal genauer an. Also großartig. Man lernt bei der Philosophie denken. Was mich persönlich umgetrieben hat, auch in Bezug auf die Philosophie, ist einfach noch viel basaler, die Conditio Humana, also was es eigentlich bedeutet, Mensch zu sein. Das läuft in der Philosophie unter dem Fachbereich oder Fachbegriff philosophische Anthropologie. Und da kann man sagen, dass der Mensch in diesem Spannungsfeld steht, zwischen einerseits Bedürfniswesen zu sein und andererseits Freiheitswesen. Also Bedürfniswesen sind wir definitiv, wenn wir auf die Welt kommen. Wir sind auf die anderen Menschen angewiesen. Ohne die anderen würden wir sofort sterben. Freiheitswesen sind wir, wenn wir für uns selbst einstehen, wenn wir beispielsweise auf eigene Faust zum Nordpol wandern oder den Dschungel durchqueren, wir sind frei, wir tun, was wir wollen, wir schaffen es alleine. Und in diesem Spannungsfeld leben wir. Wenn wir älter werden, werden wir wieder mehr zum Bedürfniswesen. Ja. Und es ist manchmal ja fast eine Illusion, zu sehr an diesem Freiheitsideal festzuhalten, weil wir brauchen die anderen. Man kann noch so sehr Freiheitswesen sein, wenn man sich dann das Bein bricht, braucht man die anderen doch. Also das ist interessant, dass es eben nicht einfach festzulegen ist, was wir jetzt sind. Es schwankt. Und diese Überlegungen, die fließen dann auch ein, zum Beispiel politische Positionen, Freiheitswesen, das sind die liberalen Parteien, die dieses Ideal vertreten. Bedürfniswesen sind die sozial eingestellten Parteien. Da haben wir eben auch dieses Spannungsfeld. Müssen wir mehr Steuern verlangen, um die Schwächeren der Gesellschaft mitzutragen? Oder schrauben wir die Steuern zurück? Jeder soll für sich selbst sorgen. Amerika ist wirklich ein Land der Freiheit, wo dieses Freiheitswesen und Freiheitsideal hochgehalten wird. Was mich noch interessiert, ist die Fragilität des Menschen, also die Verletzlichkeit. Wir kommen als diese Bedürfniswesen auf die Welt und sind auf andere angewiesen. Und wenn die uns gut versorgen und alles gut geht, dann ist es wunderbar. Aber manchmal geht es eben nicht so gut und wir bekommen nicht die Unterstützung, die wir brauchen. Was ist dann? Dann haben wir vielleicht Narben, die wir ein ganzes Leben lang mit uns tragen. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, welche Möglichkeiten gibt es, um diese Narben wieder zu heilen? Also habe ich wirklich viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken und auch meine Erfahrungen zu sammeln. Und jetzt kann ich wieder zur Kunst zurückkehren. Kunst ist tatsächlich ein Bereich, wo wir uns heilen können. Also ich denke, ich bin überzeugt, das ist der Grund, warum die Menschheit immer schon Kunst gemacht hat, weil es dieses Heilpotenzial hat.
Ja.
Für einen selbst und für die Gemeinschaft.
Jetzt sind wir aufeinander zugekommen über das Thema Wabi-Sabi, über das japanische Kulturphänomen Wabi-Sabi. Und mich würde natürlich interessieren, wie bist du seinerzeit auf dieses Thema gestoßen für dich persönlich?
Eigentlich durch einen Zufall. Ich habe in New York Kunst studiert, in den 1990er Jahren und wohnte damals in Queens. Meine Schule war aber in Manhattan und ich war jeden Tag in Manhattan. Bin natürlich in den Unterricht gegangen, aber ansonsten sehr viel in der Stadt rumgelaufen, habe mir viel angeschaut und bin natürlich auch in die Buchläden und habe dort rumgestöbert. Und dort habe ich dieses Buch zufälligerweise entdeckt. Leonard Corin, Wabi Sabi for Artists, Designers, Poets and Philosophers. Das muss tatsächlich um diese Zeit erschienen sein. Ich habe in den 90ern studiert und es erschien 94. Das muss ich ganz frisch erwischt haben. Es hat mich sofort fasziniert. Ich habe drin rumgeblättert und dachte mir sofort, das muss ich haben, weil es einfach zwei Bereiche miteinander verbindet, die mich sehr interessieren. Zum einen die Kunst und zum anderen den Zen-Buddhismus. Der Autor Leonard Corin ist ein amerikanischer Künstler. Ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut. Der ist inzwischen 75 Jahre alt, lebt noch immer.
Okay.
Er war mal längere Zeit in Japan, hat dort gelebt und ist eigentlich der Erste, der dieses Konzept Wabi-Sabi einem größeren westlichen Publikum, einem Publikum außerhalb Japans, nahegebracht hat.
Ja, das ist interessant, genau. Denn mein Eindruck ist ja, dass Japaner ziemliche Geheimniskrämer sind, wenn es um Wabi-Sabi geht. Also ich bin jetzt bei einigen Japanern in meinem Umfeld abgeblitzt, als ich darüber sprechen wollte. Also ich glaube, die halten das sehr unter Verschluss. Umso interessanter wäre es natürlich, könntest du unseren Hörerinnen und Hörern erzählen, was Wabi-Sabi denn eigentlich ist?
Ja, also schlagwortartig könnte man Wabi-Sabi als eine buddhistische Art der Wahrnehmung beschreiben. Immer diese Beschreibung oder diese Definition jetzt mal als Arbeitshypothese mit, also eine buddhistische Art der Wahrnehmung. Entstanden ist der Begriff im Zusammenhang mit der japanischen Teezeremonie. Er tauchte im 15. Jahrhundert auf. Da hat der Zen-Mönch Murata Yuko ihn verwendet. Und zwar für seine Utensilien bei der Teezeremonie. Denn er hat nicht wie sonst üblich die opulenten, prachtvollen Utensilien verwendet, sondern ganz andere, einfach geformte und lokal produzierte. Das war im Grunde schon fast ein Akt der Revolution, denn die Wabi-Sabi-Objekte, die sind eben einfach, nicht opulent. Es sind Gerätschaften und Dinge mit kleinen Fehlern, mit Rissen, mit Knicken, mit sichtbaren Zeichen von Gebrauch oder auch mit sichtbaren Zeichen von gut ausgeführten Reparaturen. Das muss man sich mal vorstellen. Teezeremonie, wahnsinnig wichtiges Ritual. Und man ist gewöhnt, dieses wichtige Ritual mit ganz besonderen Gegenständen auszuführen. Und dann kommt jemand und bricht diese Gewohnheit und nimmt einfache Gegenstände. Ja, und so entstand Wabi-Sabi. Und da wurde auch der Begriff zum ersten Mal verwendet.
Der Begriff selbst bedeutet was in etwa?
Ja, Wabi verweist auf ein Ideal einer verhaltenen, herben, ja fast schon streng zu nennenden Schönheit. Es ist ein Ausdruck, oder diese Dinge sind Ausdruck von einer ernsthaften Bescheidenheit, von Mäßigung. Sie sind unaufgeregt, sie sind elegant einfach. Also es geht um Selbstbeschränkung, auf Konzentration, auf das Wesentliche, auf Gedankendisziplin. Der zweite Teil des Ausdrucks ja, der zweite Teil des Ausdrucks Sabi, den könnte man vielleicht so übersetzen, rustikale Patina. Also es geht um die Oberflächenstruktur, die ursprünglich schlicht war, dann aber gut gealtert ist. Also eine Struktur, die möglicherweise rostig geworden ist, die eben Patina erworben hat. Diese Patina verleiht dem Gegenstand dann eine ästhetische Qualität und verbindet ihn und dadurch auch den Betrachter mit der Vergangenheit. Und zwar auf eine Art und Weise, wie es moderne Dinge nicht können. Machen wir es konkret, dann kann man sich es vielleicht besser vorstellen. Die lederne Schultasche vom Opa, die man irgendwann im Alter von 16 Jahren auf dem Speicher rausgekramt hat. Eine Ledertasche, die nicht neu ist, sondern die Gebrauchsspuren zeigt und die man dann verwendet, eben auch weil sie nicht neu ist, weil sie Gebrauchsspuren hat, weil sie uns an so viel erinnert. Diese Gebrauchsspuren machen sie wertvoll. Eine alte Lederjacke, wenn die neu ist, ja, die ist toll, eine super Jacke, aber wenn sie alt ist und Gebrauchsspuren hat, dann ist sie was ganz Besonderes. Das ist diese Qualität der Patina. Etwas hat Patina und wird durch die Patina wertvoll. Das ist Wabi-Sabi. Vielleicht kehre ich nochmal zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass du bei deinen japanischen Freunden abgeblitzt bist. Wabi-Sabi kann man schwer fassen. Ich habe es jetzt ein bisschen definiert und ein bisschen beschrieben. Vielleicht kriegst du ein Gefühl dafür, was es sein könnte. Aber man kann es nicht wirklich definieren. Mhm. Die Japaner wissen meistens, was es ist, aber man kann es nicht verbindlich definieren. Und der Leonard Cohen, der Buchautor, nennt dafür drei Gründe. Zum einen ist Wabi-Sabi eng mit dem Zen-Buddhismus verbunden. Und im Zen-Buddhismus wird Wissen von Geist zu Geist übermittelt. Man lernt vom Meister und nicht, indem man Bücher liest. Also nicht durch das geschriebene oder gesprochene Wort. Das hat den Vorteil, dass es Missinterpretationen verhindert. Der Nachteil ist, Punkt 2, es führt zu Herrschaftswissen. Denn außer wenn ich einem Meister über viele Jahre und Jahrzehnte folge, werde ich nie erfahren, was das Geheimnis ist. Ich bin darauf angewiesen, mich jemanden über lange Zeit unterzuordnen. Eben diesen Meister unterzuordnen. Ja, und der dritte Punkt, den nennt der Cohen ästhetischen Obskuratismus. Also damit sagt er, niemand von denen, die wissen, was Wabi-Sabi ist, will es erklären. Oder er kann es erklären. Anders ausgedrückt, Wabi-Sabi ist unabgeschlossen und damit unerforschbar. Es ist mystisch und mysteriös. Man kann sagen, diese Tasse ist Wabi-Sabi, dieser Löffel ist Wabi-Sabi, dieser Teller ist Wabi-Sabi. Aber man kann keine Definition geben. Man kann nicht sagen, jeder Gegenstand, der diese Kriterien erfüllt, 1, 2, 3, ist Wabi-Sabi. Gibt's nicht. Das ist das Problem. Und wenn man weiß, was Wabi-Sabi ist, dann erkennt man's. Aber man kann nicht sagen, einem komplett Außenstehenden, du achte mal drauf, wenn da oben in der rechten Ecke ein Knick ist, dann ist es wahrscheinlich Wabi-Sabi. Es geht nicht. So geht's nicht. Und das ist die Schwierigkeit. Und vielleicht haben deswegen deine japanischen Freunde auch gesagt, ja, du, da möchte ich nichts dazu sagen, weil sie sich einfach nicht darauf einlassen wollen, da eine Definition zu geben und darauf festgenagelt zu werden. Und dann hagelt es nur Kritik von den Insidern.
Also es geht um Zen.
Es geht um Zen, ja, ja, definitiv. Also Zen ist die Essenz und die Wabi-Sabi-Objekte kreisen um diesen Punkt. Genau. Wenn ich es mal ganz knapp in Worte fassen soll, dann würde ich zwei Schlagworte in die Runde werfen. Zwei Schlagworte, worum es im Zen jetzt mal so ja sehr rasterartig geht. Das eine Schlagwort lautet Leerheit und das zweite Schlagwort lautet Impermanenz, also Unbeständigkeit. Diese Definition findet man auch in Cohens Buch, denn er beschreibt die Wabi-Sabi-Objekte genau so als imperfect, impermanent und incomplete. Beginnen wir mit der Leerheit. Damit der Ausdruck von Leerheit ein bisschen griffiger wird, möchte ich dir ein Bild geben, nämlich das einer Projektionsfläche. Eine Projektionsfläche ist idealerweise leer. Sie erscheint aber voll, eben weil wir ein Bild, ein Dia oder einen Film drauf projizieren. In ihrer Essenz ist die Projektionsfläche aber leer. Und genau das ist mit der Leerheit der Dinge gemeint. Die Dinge da draußen in der Welt sind ebenfalls leer. Sie sind leere Projektionsflächen für unseren Geist.
Das finde ich ja spannend, denn die Stoiker bezeichnen all jene Dinge, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, also die dingliche Welt, als indifferent, als sowohl als auch, was man natürlich genauso gut auch als leer bezeichnen könnte.
Ja, genau. Also schlussendlich kommen die Leute, die sich tief mit den Dingen beschäftigen, die sich mit Philosophie beschäftigen, zu ähnlichen Ergebnissen. Und das ist wahnsinnig faszinierend. Der zweite wichtige Begriff im Buddhismus ist der Impermanenz. Also Impermanenz bedeutet, dass die Dinge Teil der phänomenalen Welt sind und deswegen unbeständig. Denn das Werden und das Vergehen sind Eigenschaften der phänomenalen Welt und damit Eigenschaften aller Dinge. Und jetzt kehren wir wieder zurück zu den Wabi-Sabi-Objekten. Die Wabi-Sabi-Objekte sind Übungsobjekte, um diese zwei Erkenntnisse des Zen-Buddhismus nachzuvollziehen. Zum einen die Leerheit und zum anderen die Impermanenz. Also an den Wabi-Sabi-Objekten kann man erkennen, dass die Dinge leer sind, leere Projektionsflächen für unseren Geist. Und die Wabi-Sabi-Objekte lassen uns erkennen, dass sie Teil der phänomenalen Welt sind, eben der Welt, in der wir leben. Eine Welt, die von Unbeständigkeit gekennzeichnet ist, eine Welt, in der Werden und Vergehen kontinuierlich stattfinden.
Ich finde das, wie so oft, wahnsinnig faszinierend, wie du richtig sagst, dass philosophische Einsichten in ganz verschiedenen Kulturkreisen zu den gleichen Schlüssen kommen. Denn das, was du erzählst, deckt sich sehr, sehr weitgehend mit den Ansichten der Stoiker.
Die Frage ist tatsächlich, gab es Austausch oder ist es eine Notwendigkeit, zu diesen Schlüssen zu kommen? Werden wir nie erfahren, aber...
Ja, aber beide Denkvarianten sind gleichermaßen faszinierend. Also sowohl wenn es eine Zwangsläufigkeit gibt, dass man zu diesen Schlüssen kommt, als auch wenn es einen Austausch gegeben hat. Beides faszinierende Vorstellungen. Wie hat Wabi-Sabi dein künstlerisches Schaffen und deine Einstellung zum Leben verändert?
Ja, am Anfang unseres Gesprächs haben wir ja eine Kurzdefinition von Wabi-Sabi formuliert, nämlich Wabi-Sabi ist eine buddhistische Art der Wahrnehmung. Und dann haben wir kurz angerissen, ganz grob nur, worum es in der buddhistischen Lehre geht, um Unbeständigkeit und um Leerheit. Also daraus ergibt sich für mich, wenn ich mich also mit Wabi-Sabi-Objekten befasse, dann schule ich mein Bewusstsein und zwar dahingehend, dass ich die Unbeständigkeit und die Leerheit der Dinge erfasse.
Verstehe. Und wie funktioniert das?
Der Koren schreibt in seinem Buch einen ganz interessanten Satz. Wabi-Sabi is ambivalent about separating beauty from non-beauty or ugliness. Also bei den Wabi-Sabi-Objekten verschwimmt die Grenze zwischen Schönheit und Hässlichkeit. Mhm. Und genau so, genau darum geht es beim Zen. So habe ich zumindest begriffen. Es geht darum, die Dualität zu überwinden, die Unterscheidung, die Wertung, die ich vornehme. Ja. Denn was passiert denn, wenn ich über ein Objekt sage, es ist schön? In dem Moment werte ich es. Ich konzentriere mich auf alles, was schön ist und schließe alles andere, eben das, was nicht schön ist, aus. Mhm. Ich schließe einen Teil der Welt aus. Ich schließe einen Teil der Wirklichkeit aus und wähle nur den Teil, den ich als schön empfinde. Allem anderen gegenüber verwehre ich mich. Das, was nicht schön ist, was hässlich ist, will ich nicht. Es geht also um Wertung. Es geht um meine Wertung. diese Wertung hat immer was mit mir zu tun. Ich werte. Wenn ich also aufhöre zu werten, dann hört mein Ego auf zu werten. Für die Dinge selber macht es keinen Unterschied. Sie sind leer. Sie existieren in ihrer Leerheit und haben keine eigene Essenz. Das ist die Lehre des Buddhismus. Sie haben nur Soheit, so nennt man das. Sie sind einfach so, wie sie sind. Die Dinge leben in ihrer Soheit oder existieren in ihrer Soheit. Sie sind so, wie sie sind. Und ich stülpe die Wertung drüber. Also, man kann es nochmal anders ausdrücken. Die Dinge können keine Schönheit besitzen, weil sie ohne eigene Essenz sind, weil sie leer sind. Sie sind leere Projektionsflächen. Das sagt der Buddhismus. Und wenn wir Menschen sie für schön halten, dann tun wir das aus unserer eigenen Selbstbehauptung heraus, aus unserem Ego. Denn wir halten nämlich gerne das für schön, was uns nützt. Ich arbeite gerne mit konkreten Beispielen. Machen wir es an einem konkreten Beispiel.
Ja, bitte.
Stellen wir uns ein Wabi-Sabi-Objekt vor. Stellen wir uns vor, wie wir einem Wabi-Sabi-Objekt gegenüberstehen. Vielleicht einer Tasse, die Gebrauchsspuren aufweist, die kleine Risse hat, die sich dunkel verfärbt haben, wo ein bisschen was abgeschlagen ist. Oder nehmen wir was anderes, ein Fundstück von einem Spaziergang, ein Gullideckel, ein welches Blatt. Was sehen wir? Wenn wir dieses Objekt betrachten, die Tasse, den Gullideckel vielleicht wirklich ansehen, uns darauf einlassen, dann haben wir die Chance, das Objekt in seiner Soheit wahrzunehmen, in seinem So-Sein. Wenn uns in erster Linie auffällt, dass es hässlich ist, dass es ein bisschen kaputt ist, dann geschieht es aus unserem Ego heraus, weil dieses Objekt uns nicht nützt. Im Gegenteil, es erinnert uns an Dinge, die wir überhaupt nicht wahrhaben wollen. Vergänglichkeit. Da will ich nichts davon wissen. Ich will doch ewig leben. Ich will nicht sterben. Und wenn ich die Tasse sehe, die ein bisschen angeschlagen ist, dann sehe ich Verfall. Will ich nicht. Also finde ich sie hässlich. Das ist die Übung, die man mit Wabi-Sabi-Objekten machen kann. Sie wahrzunehmen, so wie sie sind, ohne sie zu werten. Denn in Bezug auf Schönheit werden uns diese Wabi-Sabi-Objekte erst einmal enttäuschen. Dafür bieten sie uns aber die Chance, sie in ihrer wahren Schönheit zu erkennen. Nämlich in der Schönheit, die in der Leerheit und im So-Sein der Dinge liegt. Wahre Schönheit können wir erst dann wahrnehmen, wenn wir unseren Hang zur herkömmlichen Schönheit überwunden haben. Eben diesen Hang, in den Dingen nur die Sachen zu sehen, die uns nützen. Wenn wir es schaffen, diese Haltung des Eigennutzes, also nur die Dinge als schön zu bezeichnen, die uns nützen, wenn wir es schaffen, diese Haltung des Eigennutzes zu überwinden, dann gelangen wir möglicherweise zu einer Haltung der Selbstlosigkeit. Und wenn wir dann aus der Selbstlosigkeit heraus ein Ding oder auch die ganze Welt betrachten, dann geschieht was ganz Überraschendes. Dann werden die Dinge, so wie sie sind, in ihrem So-Sein, in ihrer Soheit, plötzlich wunderschön. Also diese Wabi-Sabi-Objekte sind wirklich Übungsobjekte. Die kann man betrachten und schauen, was in einem selbst passiert. Die Dinge bleiben ja immer gleich. Unsere Wertungen ändern sich möglicherweise und vielleicht verschwinden sie sogar. Die Dinge sind ja leer. Es sind die leeren Projektionsflächen für unseren Geist. Und was sich ändert, scheinbar ändern sich die Dinge erst, waren sie hässlich, plötzlich werden sie schön. Dann haben sich die Dinge nicht geändert. Dann hat sich der Betrachter oder die Betrachterin geändert. Vielleicht schaffen wir es dann eines Tages, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Ohne etwas von ihnen zu wollen. Ohne Eigennutz. Ja. Mit den herkömmlich schönen Dingen, den perfekten Dingen, kann man diese Übung überhaupt nicht machen. Das ist quasi unmöglich. Die bleiben immer schön und wir bleiben immer verhaftet in unserem Ego, in unserem Eigennutz, weil es ja so einfach ist, die schönen Dinge als schön und ewig und unkaputtbar zu sehen. Nur bei den Wabi-Sabi-Objekten haben wir diese Chance, unser Ego zu überwinden und uns selber weiterzuentwickeln, unsere Projektionen zu erkennen und sie Stück für Stück aufzulösen. Ja, diese Wabi-Sabi-Dinge, die zeigen uns unsere eigene Verfasstheit, wie wir im Eigennutz gefangen sind, in unserem Ego. Wenn wir es schaffen, unser Ego zu überwinden, dann werden sie schön. Im Grunde sind die Wabi-Sabi-Dinge wie ein Spiegel, der uns zeigt, wie unser Geist funktioniert. Und jetzt noch ein kluger Satz zum Schluss. Die Wabi-Sabi-Objekte sind im Grunde die körpergewordene Koans. Ein Koan ist eine kurze Anekdote, über die man meditiert. Die bekommt man vom Zen-Meister. Und jeden Abend trifft man den Meister und dann darf man seine Antwort auf diese Koan-Frage geben und der Meister sagt, ja oder nein, richtige Antwort oder nein, denk lieber noch mal ein bisschen länger drüber nach. Ein berühmtes Koan ist, wie klingt das Klatschen einer Hand?
Also es sind diese paradox anmutenden Geschichten, diese herausfordernden, ja, wir würden es als Rätsel fast bezeichnen, wo die Lösung oft ja, sehr frappierend paradox wirkt auf uns.
Ja, oder wo es keine Lösung gibt, wo die Lösung eigentlich darin besteht, dass man es begriffen hat. Und so sind diese Wabi-Sabi-Objekte auch. Da gibt es eigentlich keine Lösung, man kann nur über sie meditieren und irgendwann begreift man es. Und dann hat man es begriffen. Und dann kann man es aber auch nicht sagen, was man begriffen hat, so wie deine japanischen Freunde, die eigentlich auch nicht sagen können, was jetzt der Punkt ist bei den Wabi-Sabi-Objekten. Weil entweder man hat es begriffen oder man weiß es noch nicht und dann muss man üben, bis man es begreift.
Verstehe. Und wie übt man das? Welchen Rat könntest du unseren Hörerinnen und Hörern geben, wenn sie ihren Wahrnehmungssinn für Wabi-Sabi schärfen möchten?
Vielleicht Augen auf und durch die Welt gehen. Sich was herauspicken, was vordergründig wenig attraktiv ist. Und dieses Ding dann genau ansehen, darüber meditieren. Vielleicht einen Gullideckel, vielleicht eine Tasse, vielleicht einen Kirschkern. Ein Objekt, das zunächst mal hässlich aussieht, wertlos, indifferent, und dann ganz lange betrachten und drüber nachdenken und auf sich wirken lassen, bis man es plötzlich als schön empfindet. Das könnte so eine kleine Wabi-Sabi-Übung sein. Das macht den Geist freier. Wir werden freier, wenn wir die Wertungen loslassen, wenn wir unser Ego ein bisschen loslassen können. Genau, diese Objekte betrachten und schauen, was passiert, was es mit uns macht, was es mit unserem Leben macht.
Wir haben besprochen, wie sehr sich unser modernes Leben in der Kultur des Unberührten, des Immer Neuen verankert hat und wie sehr dieser Wunsch nach Beständigkeit im Widerspruch zur Natur steht, in der alles einen ständigen Wandel unterliegt. Diese Diskrepanz zwischen unserer Wahrnehmung und der Realität kann zu einem Gefühl der Entfremdung, ja sogar zu Leiden führen. Aber wie können wir lernen, diesen ständigen Wandel, diese unabwendbare Vergänglichkeit nicht nur zu akzeptieren, sondern als grundlegenden Bestandteil unseres Daseins zu erkennen und zu würdigen? Wie können wir unsere natürliche Fähigkeit wiedererlangen, den Lauf der Welt um uns herum zu sehen und zu verstehen? Ich denke, die Anstöße und Übungsvorschläge, die uns Karin Ulrike Soika gegeben hat, können da mehr als hilfreich sein. Konsequent umgesetzt, können sie uns Zugang zu einer ganz neuen Sichtweise auf die Welt und ihren permanenten Wandel geben, durch die Meditation über Wabi-Sabi-Gegenstände. Eine weitere Möglichkeit, die ich dir nun am Schluss dieser Folge mit auf den Weg geben möchte, besteht darin, uns direkt und bewusst mit der Natur zu verbinden, die uns umgibt. Und das kann durch eine Technik erreicht werden, die so alt ist wie die menschliche Erfahrung selbst – die Beobachtung der Natur. Durch gezielte und achtsame Beobachtung können wir den Wandel, den Fluss der Zeit und die Vergänglichkeit unmittelbar erleben. Die Natur bietet uns ein direktes und ungeschminktes Fenster in die Realität des ständigen Wandels. Sie erinnert uns daran, dass nichts von Dauer ist, dass alles in ständiger Bewegung und Entwicklung ist. In diesem Sinne ist die Natur der ideale Ort, um die Lektion des Stoizismus über Vergänglichkeit und Wandel zu lernen und zu üben. Ich möchte dich nun dazu einladen, mit mir eine einfache, aber kraftvolle Übung durchzuführen, die wir Naturbeobachtungsmeditation nennen können. Diese Meditation soll dir helfen, ein tieferes Verständnis und eine tiefere Wertschätzung für den Wandel und die Vergänglichkeit in der Welt um dich herum zu entwickeln. Wähle einen ruhigen Ort in der Natur, an dem du dich entspannt und wohlfühlst. Es könnte ein Park, ein Wald, ein Flussufer oder dein eigener Garten sein. Die Dauer der Meditation hängt von deiner Verfügbarkeit und Bequemlichkeit ab, aber eine Zeitspanne von 20 bis 30 Minuten wäre ein guter Ausgangspunkt. Such dir einen Platz zum Sitzen oder Stehen oder einen guten Blick auf deine natürliche Umgebung hast. Versuche dich in deiner Umgebung wohlzufühlen. Schließe deine Augen und konzentriere dich auf deinen Atem. Nach einigen Momenten öffne deine Augen und nimm die Natur um dich herum bewusst wahr. Betrachte die Farben, Formen, Bewegungen und Muster um dich herum. Wähle einen bestimmten Aspekt der Natur, auf den du dich konzentrieren möchtest. Einen Baum, eine Pflanze, den Fluss, die Wolken. Beobachte diesen Aspekt aufmerksam und sieh zu, wie er sich mit der Zeit verändert. Vielleicht bemerkst du Veränderungen in Farbe, Form oder Bewegung. Vielleicht bemerkst du den Lauf der Sonne und die Veränderung der Schatten. Achte auf alle Anzeichen von Veränderung. Nachdem du einige Zeit mit Beobachtungen verbracht hast, nimm dir einen Moment Zeit, um über das, was du gesehen und wahrgenommen hast, nachzudenken. Wie ist es, Zeuge dieser Veränderung zu sein? Was sagt dir das über die Vergänglichkeit der Natur und deines eigenen Lebens? Beende die Meditation, indem du deine Augen schließt und noch einmal tief durchatmest. Nimm dir einen Moment Zeit, um die Erkenntnisse dieser Meditation zu würdigen und überlege, wie du diese Einsichten in dein tägliches Leben integrieren kannst. Dies ist eine einfache, aber sehr mächtige Übung, die dir dabei helfen kann, das ständige Fließen und die Vergänglichkeit der Welt um dich herum besser zu verstehen und anzunehmen. Im Angesicht der Vergänglichkeit lernen wir die Dinge so zu nehmen, wie sie sind, statt so, wie wir sie gerne hätten. Wir lernen, die Kontrolle loszulassen und uns dem Fluss des Lebens zu überlassen. Wir lernen, uns weniger an Vergangenen und Zukünftigen zu klammern und mehr im gegenwärtigen Moment zu leben. Denn genau da findet das Leben statt. Genau hier und jetzt. Und wie immer freue ich mich auf dein Feedback. Teil mir mit, was du aus dieser Episode mitgenommen hast und welche Erfahrungen du mit Vergänglichkeit gemacht hast. Bis zum nächsten Mal. Genieße den Moment und vergiss nicht, das Leben ist ein ewiger Wandel und du bist ein Teil davon. Dein Dietmar Gumprecht.
Bewusst glücklich. Powered by Stoic Mind. Psychologische Beratung und Coaching.